Okay, dann zum zweiten Vortrag in der Reihe Recht und Gesellschaft, Herr Dr. Klostermann, bestimmt einigen schon bekannt von früheren Linux-Tagen. Sie haben das Wort. Haben Sie das angeschaltet?
Eins, zwei, drei,
Moment.
Eins, zwei, drei, ja. So, ja. Meine Damen und Herren, willkommen zum Chemnitzer Linux-Tag, Rechtsabteilung. Sie haben schon den ersten Rechtsvortrag gehört. Wer schon mal in den letzten Jahren hier war, weiß, dass ich regelmäßig und gerne Gast auf den Linux-Tagen in Chemnitz bin, mittlerweile seit 9 Jahren. Und dass ich mich immer freue, hier dann so aktuelle Vorträge halten zu dürfen, wobei ich gerne den Vortrag so halte, dass Sie Fragen stellen können zwischendurch, weil sonst muss ich zu viel reden und das spart mir ganz einfach Arbeit, wenn Sie die Fragen stellen. Außerdem gibt das so ein gewisses Feedback, was für Sie interessant ist und was nicht. Thema heute, oder sagen wir es, ich darf mich noch kurz vorstellen, mein Name ist Dr. Klostermann. Ich bin Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Zwickau, Fachanwalt für Computer, EDV, Internetrecht, Rechte, Informationstechnologie, wie es offiziell heißt, und damit einer der wenigen Spezialisten. Wir haben 3 Kollegen sind wir in Sachsen, einer sitzt noch in Erfurt, das war es dann für die ostdeutschen Bundesländer. Und ich freue mich eben hier, Ihnen heute einen Vortrag halten zu können zum Thema Daten im Netz. Wer in der letzten Stunde da war, der weiß jetzt einigermaßen Bescheid über Vorratsdatenspeicherung, das habe ich dann rausgenommen. Bei mir geht es mehr so um die Frage, Sie als Privater, welche Daten dürfen Sie eigentlich speichern, wenn Sie Webdienste betreiben, wenn Sie ein Firmennetz administrieren, welche Daten dürfen Sie speichern, wie ist da die Rechtslage, worauf kommt es an, was müssen Sie überhaupt beachten, wann sind Sie völlig außerhalb der Gefahren und wo wird es gefährlich. Und das ist sehr umfangreich in einer halben Stunde zu behandeln, aber ich hoffe, wir kommen durch. Es geht ja auch vornehmlich um die Grundlagen. Gesetze, Rechtsrahmen haben wir zu beachten. Zunächst mal das Bundesdatenschutzgesetz, dann die Datenvorschriften nach Telemediengesetz, das Fernmeldegeheimnis und natürlich, wenn Sie Daten ins Netz stellen auf Ihrer Homepage, muss das mit dem Urheberrecht vereinbar sein. Das ist so der ganz grobe Rechtsrahmen. Das Datenschutzrecht ist entwickelt worden seit den 70er Jahren, zunächst im öffentlichen Bereich. In den 60er Jahren kam das so hoch, die Datenverarbeitung in Rechenzentren. Ja, da gab es in Hessen dann das ein Rechenzentrum, da wurden dann alle Kommunen angeschlossen. Und dass dieses Datenschutzrecht aus dem öffentlichen Bereich kommt, merken Sie im Grunde noch heute an dem Datenschutzgesetz, an vielen Stellen. Wir unterscheiden zum Beispiel zwischen der Erhebung, Speicherung, Verwendung, Nutzung, Übermittlung von Daten. In der Privatwirtschaft macht das alles einer, nämlich der Admin. In der öffentlichen Verwaltung ist dafür jeweils eine andere Abteilung zuständig. Da merken Sie, und diese Struktur hat das Bundesdatenschutzgesetz bis heute beibehalten, da merken Sie so diese Struktur. Andererseits auch merken Sie, dass das ein altes Gesetz ist, weil zum Beispiel die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten bestand bis letztes Jahr Januar bis zu 5 Mitarbeitern, die mit einem Computer umgehen. Und seit 1. Januar gab es das Gesetz zur Entbürokratisierung. Seitdem sind es 10 Mitarbeiter. Und wenn Sie in einer größeren Firma arbeiten, da haben Sie sehr schnell diese Zahl zusammen, 10 Mitarbeiter, die an einem PC sitzen und personenbezogene Daten verarbeiten. Sie werden sagen, warum ist diese Zahl so gering? Das stammt eben auch aus den 70er Jahren. Ja, damals waren 4 Leute, die am Computer in so einem Rechenzentrum zu tun hatten. Das war eine richtig große Anlage, da ging es um richtig was. Und die Datenschützer haben seitdem gesagt, warum lassen wir uns den Einfluss nehmen? Wir halten die Zahl so niedrig. Und deshalb ist das, also merken Sie sich, ab 10 Personen, die bei Ihnen mit personenbezogenen Daten arbeiten, brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Aber das nur am Rande. Entwickelt wurde dann eben die Bundesdatenschutzgesetze, danach kamen Landesgesetze dazu. Dann haben wir das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Volkszählung 1983 maßgeblich das Datenschutzrecht geprägt, haben wir schon in der letzten Stunde gehört, mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was ganz einfach heißt, meine Daten gehören mir, ich habe ein Recht darüber zu entscheiden, wer welche Daten bekommt. Das ist dieses Grundrecht und Das dementsprechend heißt auch das Paragraph 1 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Und das müssen Sie wirklich so sich vergegenwärtigen. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht irgendwo angesiedelt im Bereich der Grundrechte, sondern hat es angesiedelt in Artikel 1 Absatz 1, also das, was an allererster Stelle steht. Und der heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist der höchste Verfassungswert unserer Gesellschaft, der auch nicht durch Gesetz eingeschränkt werden kann. Da oben ist also das Datenschutzrecht angesiedelt. Das ist also keine kleine Münze in den Augen vom Bundesverfassungsgericht. Es hat aber gesagt, das reicht nicht. Wir siedeln es außerdem an im Bereich der allgemeinen Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1. Und das ist ein Freiheitsrecht. Und daher hat es halt hergeleitet folgende Grundsätze. Es ist entscheidend für mich als Bürger zu wissen, was mit meinen Daten geschieht. Und es ist nicht allein die gesetzwidrige Verwendung von Daten, die verboten werden muss, sondern es ist allein schon dieser Umstand, dass wenn ich nicht weiß, was mit meinen Daten geschieht, ich möglicherweise mich mit meiner Freiheit beeinträchtigen lasse. Wenn ich nicht weiß, welche Daten die Polizei erhebt, kann ich niemals wissen, was die über mich wissen können. Wenn ich nicht weiß, was mein Arbeitgeber über mich speichern darf, dann hat er Macht. Und dann kann allein diese Macht dazu ausreichen, dass ich meine Meinungsfreiheit nicht wahrnehme, mein Selbstbestimmungsrecht, mein Persönlichkeitsrecht, dass ich einfach fürchte, das wird gespeichert, das wird vermerkt und irgendwann fällt es mir auf die Füße, wenn ich jetzt dieses oder jenes sage, dieses oder jenes tue. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, oder auch im Bereich der politischen Freiheit, aber auch der privaten Freiheit, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ob meine Teilnahme an einer Demonstration gespeichert wird für die Polizei oder nicht, nehme ich wahrscheinlich mein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit nicht mehr wahr. Wenn ich nicht weiß, ob die Polizei politische Äußerungen speichert und der Staat solche Äußerungen speichert oder nicht, spreche ich diese Meinung vielleicht nicht mehr aus. Und das ist eine zentrale Bedrohung unserer gesellschaftlichen, freiheitlichen Ordnung. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht das Datenschutzrecht so hoch angesiedelt als Schutz der Persönlichkeit und der persönlichen Handlungsfreiheit und Schutz der Menschenwürde. Also ein ganz, ganz hoher Verfassungswert. Und dementsprechend heißt eben auch dieser Paragraph 1 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz, Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Und dieses Recht schlägt jetzt, wenn Sie Daten sammeln oder Daten ins Netz stellen, auch auf Sie zurück. Indem Sie nämlich auch nicht unbeschränkt Daten sammeln dürfen. Indem Ihre Datensammlung, Ihre Aufzeichnung, die Sie tun, beispielsweise über Besucher Ihrer Webseite, sehr, sehr eingeschränkt ist und nicht alles zulässig ist, was technisch machbar ist. Aber das entwickeln wir jetzt im Folgenden. Grundsatz ist zunächst mal, und das müssen Sie wissen, personenbezogene Daten sind geschützt. Das heißt, jedes Datum, durch das ich eine bestimmte Person identifizieren und erkennen kann. Es reicht aus, wenn das mit gewissem technischen Aufwand geschieht, aber es muss personenbezogene Daten sein. Das heißt, Daten, die nicht personenbezogen sind, also rein technische Daten, da spielt das Datenschutzgesetz überhaupt keine Rolle. Braucht man es gar keine Gedanken zu machen. Die können Sie sammeln, das können Sie aber auch lassen. Geschützt sind alleine die personenbezogenen Daten. Also dort, wo Sie möglicherweise einen einzelnen Menschen, einen konkreten Nutzer identifizieren können. Wenn Sie aber solche personenbezogenen Daten haben, dann brauchen Sie zwei Voraussetzungen. Entweder eine gesetzliche Erlaubnis, diese Daten zu sammeln, oder Sie brauchen die ausdrückliche Einwilligung desjenigen. Ich bin bereit, dir meine Daten zu geben und du darfst die speichern. Gerade eben in der letzten Stunde war die Frage, darf ich denn die Besucher meiner Webseite die IP-Adressen speichern? Schon mal vorweggenommen, die IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum, weil durch die IP-Adresse kann ich ja Ihren Rechner mit einigem Aufwand aber wirklich identifizieren im Netz, die ist ja einmalig vergeben. Wir haben also ein personenbezogenes Datum und wenn ich das speichern möchte, brauche ich also entweder eine gesetzliche Erlaubnis oder ich brauche die persönliche Einwilligung. Und wie Sie die kriegen oder was Sie dazu haben müssen, werden wir im Laufe des Vortrages auch noch erfahren. Aber zunächst mal zu den anderen Grundsätzen des Datenschutzes. Wir haben also personenbezogene Daten, Die wollen wir speichern. Was ist dann weiter zu beachten? Und zunächst mal der Grundsatz der Datensparsamkeit. Daten sammeln ist grundsätzlich verboten in Deutschland, außer ich habe die Einwilligung oder die gesetzliche Erlaubnis. Aber selbst dann ist es beschränkt, weil Daten, die ich nicht brauche zu meinem Zweck, die darf ich nicht erheben. Prinzip der Datensparsamkeit. Wenn es also keinen vernünftigen Grund gibt, dass ich dieses Datum haben will, darf ich das überhaupt nicht abfordern. Und es gilt das Grundsatz der Datenvermeidung. Nein, das war der Grundsatz der Datenvermeidung. Und Grundsatz der Datensparsamkeit heißt dann, wenn ich mal ein Datum erhoben habe, dann darf ich es nur so lange bespeichern und verwenden, wie es mein Zweck gebietet. Das kommt dann diese Sache mit Abrechnungsdaten. Wenn ich zum Beispiel Daten brauche, um Abrechnungen zu schreiben, dann darf ich das speichern. Gibt ja legitimen Zweck. Aber ich habe sie dann, sobald die Abrechnung durch ist, wieder zu löschen. Grundsatz der Datensparsamkeit. Und es gibt einen weiteren Grundsatz im Umgang mit persönlichen Daten. Das ist der Grundsatz der Zweckbindung. Wenn ich Daten erhebe, dann darf ich die grundsätzlich nur zu dem Zweck erheben, dem ich dem Gegenüber auch genannt habe. Und ich darf die nicht für andere Zwecke verwenden. Rein zweckgebundenes Datum, Datenerhebung. Ich darf also nicht einfach sagen, jetzt habe ich die Daten mal hier, also nehme ich die auch zur Abrechnung erhoben, also nehme ich die gleich auch noch für eine User-Statistik. Solange das personenbezogene Daten sind, ist das verboten. Die Einwilligung muss freiwillig sein. Das heißt, der Nutzer muss sich individuell jeweils entscheiden können, willige ich ein, gebe ich ihm meine Daten oder lasse ich es bleiben. Daran hängt eine ganze Menge ab. Die Freiwilligkeit muss erstens völlig freiwillig erfolgen. Das sehen wir noch bei den Telediensten hinterher. Sie müssen also jedem User, von dem Sie Daten abfordern, auch sagen, du brauchst die nicht zu geben. Müssen ihm dann aufklären, was dann passiert. Kommst nicht auf meine Homepage. Das müssen Sie vorher aufklären. Sie müssen die Freiwilligkeit auch dokumentieren. Kommen wir auch noch gleich drauf. Aber wichtig ist das für Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Firmennetz betreuen, als Administrator, dann sollten Sie Folgendes melden. Die Datenschützer gehen davon aus, dass eine Einwilligung zur Datensammlung im Arbeitsverhältnis niemals freiwillig erfolgt. Weil wenn der Arbeitgeber Sie fragt, bist du bereit, hier mein Datum dass ich gewisse Daten über dich speichere, beispielsweise was du zu Mittag isst oder sowas, wird jeder Arbeitnehmer sagen, na, wenn ich jetzt da dumm komme und das verneine und sage, nein, da bin ich nicht so bereit, dann fällt mir das vielleicht auf die Füße, kriege ich Nachteile, bin ich das nächste Mal, werde ich nicht befördert oder darf nicht bestimmte Aufträge übernehmen oder werde gar rausgeschmissen. Deshalb gibt es die Freiwilligkeit der Einwilligung in die Datensammlung im Arbeitsrecht nach Ansicht der Datenschützer nicht. Das heißt, sie brauchen da immer eine gesetzliche Erlaubnis oder im Arbeitsrecht die Vereinbarung mit einem kollektiven Organ, also einem Betriebsrat. Denn der Betriebsrat kann solche Vereinbarungen abschließen und die gelten dann auch als rechtliche Grundlage, ähnlich einem Gesetz zur Erlaubnis zum Datensammeln. Aber die Freiwilligkeit ist immer schwierig. So, wir haben dann noch den Paragraph 5 Bundesdatenschutzgesetz, das Datengeheimnis. Das heißt, Daten, die einmal erhoben wurden, da muss Geheimhaltung drüber gehalten werden. Ich darf die also nicht weiter veröffentlichen oder sonst irgendwie. Auf das Datengeheimnis sind die Mitarbeiter zu verpflichten. Und Sie haben noch die Auskunftsrechte des Betroffenen, sobald Sie eine Webseite ins Netz stellen, sobald Sie überhaupt Daten sammeln, kann jeder Betroffene bei Ihnen anfragen und sagen, du, pass mal auf, ich will mal wissen, was du über mich gespeichert hast. Ja, dieses, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, jeder muss jederzeit wissen und freiwillig kontrollieren können, was mit seinen Daten geschieht, sehen Sie hier wirklich niedergeschrieben. Indem er Sie fragen kann, was hast du über mich gespeichert, aus welchem Anlass? Und er kann sogar fragen, wie hast du die Daten verarbeitet? Ein großes Problem, wenn das wirklich mal einer auf Sie zukommt, weil Sie dann eben darlegen müssen, wie sind die individuellen Verarbeitungswege in Ihrer Firma gelaufen. Ja, und wir haben dann noch als weiteres, ja. Die muss kostenfrei gegeben werden. Und Sie haben den Paragraphen 6a Bundesdatenschutzgesetz, ja? Bitte? Wenn es natürlich spezialgesetzliche Regelungen gibt, dass die heimlich sind, dann braucht der Provider das nicht herauszugeben. Ja? Aber grundsätzlich muss er Ihnen sagen, das und das habe ich über dich gespeichert. So. Und Sie haben in § 6a Bundesdatenschutzgesetz Verbot der automatisierten Einzelentscheidung. Da müssen jetzt mal die Leute herhören, die zum Beispiel Data Mining machen. Weil da werden ja personenbezogene Daten ausgewertet. Ja? Nach Möglichkeit sollten Sie diese Dinge anonymisiert tun. Wenn nämlich das dazu führt, dass Sie gewisse Leute, Kunden, automatisiert identifizieren als Kunden, die beispielsweise affin sind für Computertechnik oder die zum Beispiel in letzter Zeit viel Babysachen gekauft haben und deshalb wahrscheinlich für Werbung, für Spielzeuge und so weiter akzeptabel sind, dann kann das sehr schnell sein, dass sie im Bereich des Paragraphen 6a Bundesdatenschutzgesetz sind. Verbot der automatisierten Einzelentscheidung heißt, es darf über durch Auswertung meiner Daten darf nicht eine Maschine entscheiden, welche Verträge mir angeboten werden, welche Möglichkeiten mir angeboten werden oder was überhaupt mit meiner Person passiert. Da muss immer noch mal ein Mensch drüber gucken. Und deshalb haben Sie auch zum Beispiel beim Bußgeldbescheid, beim Auto, bei der Geschwindigkeitsübertretung könnte man ja alles rationalisieren, könnte man einen Computer entscheiden lassen, da geht das auch nicht, da muss immer noch mal am Ende ein Mensch drüber gucken, ein Ermittlungsbeamter und sagen, jawohl, der kriegt einen Bußgeldbescheid oder nicht. Ganz zentrales Thema des Datenschutzgesetzes. Bei Angeboten im Netz, Telemediendienste, gelten weiter die speziellen Vorschriften des Telemediengesetzes. So, was sind Angebote im Netz? Da sind Sie sehr schnell dabei, nämlich sobald Sie eine Webseite ins Internet stellen, bieten Sie einen Dienst an, einen Informationsdienst. Und selbst wenn da nichts draufsteht, Sie bieten einen Dienst an. Und damit haben Sie das Telemediengesetz zu beachten. Und sind auch an dessen Datenschutzvorschriften gebunden. Und die besagen Folgendes. Erstens, Prinzip der Einwilligung, haben wir gerade gesagt. Wenn Sie Daten speichern wollen über die Nutzer Ihrer Webseite, dann es kann sein, dass Sie automatisiert IP-Nummern bearbeiten wollen. Es kann aber auch sein, wenn Sie ein Gästebuch haben oder Daten abfragen, du kannst dich hier eintragen. Das sind alles personenbezogene Daten, die Sie speichern wollen. Dann müssen Sie im Grunde zu dieser Speicherung, zu dieser Verarbeitung eine Einwilligung des Nutzers haben. Und wie ich sagte, das kriegen Sie nur entweder durch eine spezielle Einwilligung oder durch ein Gesetz. Für Ihre Webseite gibt es aber kein Gesetz. Also brauchen Sie eine Einwilligung, bevor Sie diese Dateien speichern dürfen. Und bevor Sie diese Einwilligung nicht haben, dürfen Sie die Nutzerdaten eben nicht speichern. Prinzip der Zweckbindung. Wenn Sie die Dateien erhoben haben, beispielsweise um einen Newsletter zu verschicken oder für ein Gästebuch, dann dürfen Sie die Daten auch nur dazu verwenden. Sie dürfen nicht sagen, ach, das ist ja schön, jetzt mache ich noch was anderes mit, verkaufe die beispielsweise oder mache da andere Dinge mit. Es gilt ein ganz enges Prinzip der Zweckbindung. Sie dürfen also nicht einfach Daten für andere Dinge verwenden, als für die Sie dem Nutzer ausdrücklich mitgeteilt haben. Dann gibt es das Verbot der Zweckkopplung. Sie dürfen nicht sagen, du kannst deine Daten angeben, du musst dich aber bereit erklären, dass ich die auch für alle anderen Dinge nutzen darf, sondern Sie müssen dem Nutzer schon die Freiwilligkeit lassen, Ihre Webseite zu besuchen oder wieder zu verlassen. Oder Ihre Dienste zu nutzen. Sie dürfen also nicht sagen, du darfst an meinen Diensten teilnehmen. Das ist aber daran gekoppelt, dass du dich bereit erklärst, dass ich mit deinen Daten alles Mögliche anfangen kann. Das geht nicht. So, worüber müssen Sie den Nutzer außerdem informieren? Über Art, Umfang, Zweck der Erhebung und der Verwendung personenbezogener Daten. Sie müssen also ausdrücklich aufklären, das habe ich mit deinen Daten vor. Sie müssen ihn aufklären, wenn die Daten außerhalb der Grenzen geschickt werden sollen, insbesondere wenn das außerhalb der Europäischen Union erfolgen soll, wenn Sie also Daten übermitteln. Und das fängt schon dann an, wenn Sie zum Beispiel Reisen organisieren, Ausflüge und dazu dann die Daten beispielsweise an eine befreundete Fakultät im Nicht-EU-Ausland übermitteln, dann sind das schon Erhebung bezogener Daten, personenbezogener Daten, die in Staaten außerhalb der EU vermittelt werden sollen. Und das Ganze noch in allgemeinverständlicher Form. So, wenn Sie ein automatisiertes Verfahren betreiben, ist der Nutzer zu Beginn des Verfahrens darüber zu unterrichten. Und diese Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar sein. Und jetzt kommen wir mal zum Konkreten. Die elektronische Erklärung der Einwilligung. Wie gestalten Sie Ihre Webseite so, dass der Nutzer ordentlich seine Einwilligung erklären kann? Da muss Ihre Webseite folgendermaßen gestaltet sein. Der Nutzer muss seine Einwilligung bewusst und eindeutig erteilen. Das heißt auch eine klare Formulierung, klares Schriftbild, klare Positionierung auf der Webseite, damit man weiß, damit der Nutzer weiß, was tue ich jetzt eigentlich, wenn ich hier anklicke, dass er seine Einwilligung erteilt. Die Einwilligung muss protokolliert werden, muss also nachvollziehbar sein. Das dürfen Sie dann speichern, weil das steht ja so im Gesetz. Der Nutzer muss den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen können. Sie müssen es also bereitstellen. Wenn der fragt, was habe ich eigentlich damals erlaubt, müssen Sie eben das mitteilen. Und Sie müssen den Nutzer darüber belehren, dass er jederzeit diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Das heißt, der Nutzer kann jederzeit sagen, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten gespeichert werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Ihre... Ja?
Wenn ich personenbezogene Daten bereits gespeichert habe...
Ja.
Und jetzt tritt der Fall ein, dass ich zum Beispiel einen IT-Dienstleister ausgang kann, der Preis soll geringer werden, er bietet mir an, ich verarbeite die Daten in Indien durch irgendwelche Zulieferer oder durch meine kleinen Teile. Muss ich dann meine Kunden nochmal nachfragen, die mir das nochmal bestätigen lassen?
Das ist eine neue Verwendung, ist eine Verschiebung ins Nicht-EU-Ausland. Ja.
Es gibt auch diese Safe Harbor, wenn das eingetreten wird,
nein. Nein, Safe Harbor heißt nur, also die EU nach EU-Recht ist Folgendes notwendig. Wenn Sie Daten in das Ausland übermitteln wollen, ist das nur erlaubt, wenn im Ausland die gleichen Datenschutzregeln gelten wie in Europa. Ja, in Europa haben wir es einheitlich, da können Sie Daten hin und her schieben, da wird gesagt, das erkennen wir an, den Datenschutzstandard. Wenn Sie ins Ausland übermitteln wollen, ins Nicht-EU-Ausland, dann brauchen Sie die Gewährleistung dafür, dass der Datenschutz in dem Nicht-EU-Ausland genauso hoch ist wie in der Europäischen Union. Und das können Sie entweder, indem Sie einen Einzelnachweis führen, ist aber immer riskant. Und weil der Datenverkehr mit den USA so enorm wichtig ist für unser Land, hat die EU irgendwann gesagt, wir machen diese Safe-Harbor-Regeln und erkennen den Datenschutz Schutz in den USA unter gewissen Umständen als gleichwertig dem europäischen Schutz an. Nämlich, wenn diese Safe-Harbor-Regeln eingehalten werden. Und das heißt, Sie müssen dann, wenn Sie die Daten in die USA beispielsweise übermitteln wollen, ein Unternehmen suchen, das sich auf diese Safe-Harbor-Regeln auch verpflichtet, beziehungsweise an Stellen suchen, die sich auf diese Safe-Harbor-Regeln verpflichten. Und dann ist das zulässig. Das hat diesen Hintergrund mit Safe-Harbor. Aber es ist nicht so, dass Sie ohne weiteres und ohne Einwilligung in das Ausland die Daten übermitteln dürfen. Ja. Ja, wir hatten mal ein folgendes Problem, habe ich mal bearbeitet. Da war ein weltweiter Konzern, der hat so Windräder hergestellt, erneuerbare Energien. Und der wollte jetzt eine weltweite Personaldatenbank aufbauen. So, was habe ich denn überhaupt für Mitarbeiter, beispielsweise in Australien und in den USA, was habe ich da für Wissen? Und das wollten wir dann in einer zentralen Datenbank sammeln und das sollte weltweit abrufbar sein. Das war ein enormer Aufwand, das korrekt hinzukriegen. Weil Sie müssen dann ja in den EU... Die EU-Staaten, da durfte das noch übermittelt werden. Alleine die Bereithaltung einer Webseite ist schon die Übermittlung von Daten ins Ausland. Das müssen Sie vorher wissen. Das heißt, wenn Sie über Ihre eine Webseite, und das machen Sie ja regelmäßig, Daten übermitteln ins Ausland, dann sind Sie schon im Bereich der Übermittlung personenbezogener Daten in das Ausland. Und hier war dann die Schwierigkeit bei diesem weltweiten Konzern, dass wir eben personenbezogenes Daten, nämlich was kann der Mitarbeiter, wo wohnt er und so weiter, weltweit abrufbar sein sollte. Das war enorm schwierig. Und bis wir das datenschutzmäßig hinkriegten, mussten wir eine Konstruktion wählen, dass nicht der Mitarbeiter direkt genannt wurde, sondern der Dienstvorgesetzte, der dann den Mitarbeiter informiert, der sich dann bei der Auslandsstelle anmelden kann. Enorm aufwendig. Aber nur so ging's. Wir haben dann noch eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat getroffen, Wie ich sagte, der Betriebsrat kann solche rechtlichen Regelungen einführen, die dann als Einschränkung des Datenschutzrechts führen. Das war dann noch sehr hilfreich, aber es war im Grunde genommen aufwendig. Und als zweites müssen Sie wissen, es gibt eine Entscheidung. Nee, das machen wir nachher. Ich sage Ihnen noch konkrete Entscheidungen des EuGHs. So, also Sie müssen weiter dem Dienstanbieter, müssen Sie weiter sicherstellen, dass jederzeit die Beendung der Dienstenutzung beendet werden kann. Sie dürfen also nicht verhindern, dass der von Ihrer Seite geht. Sie müssen jederzeit die Löschung der personenbezogenen Daten über den Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar nach der Beendigung garantieren. Also sobald der Nutzer weg ist von Ihrer Webseite, Sie nicht mehr abrechnen müssen, müssen Sie garantieren, dass diese Daten gelöscht werden. Bei Aufbewahrungspflichten sind die Daten zu sperren. Da kommen wir jetzt in die Vorratsdatenspeicherung. Wenn Sie also Daten speichern müssen, sei es aus behördlichen Auflagen, weil es steuerrechtlich relevant ist oder, über einen längeren Zeitraum, dann müssen Sie diese Daten sperren. Und sperren heißt, Sie kommen nicht mehr ohne weiteres dran. Nur noch ausdrücklich Berechtigte dürfen daran, aber nicht mehr der normale Nutzer, auch nicht in Ihrem Betrieb. Die Daten werden sozusagen gesperrt. Man kann sie nicht mehr direkt aufrufen, sondern nur speziell autorisierte Personen. Und da kommen Sie dann auch in den Bereich der Vorratsdatenspeicherung mit. Und die sind also nicht mehr direkt anwendbar, ja? Nein. Nein, Sie müssen die ja, im Grundsatz dürfen Sie die Daten gar nicht mehr behalten. Sie als Dienstanbieter sind zunächst nicht zur Vorratsdatenspeicherung gezwungen, weil das betrifft jetzt vorerst nur die Provider, also nicht derjenige, der seine Webseite betreibt. Aber wenn Sie verpflichtet oder wenn Sie Daten erheben und diese auch nach der Nutzung haben wollen, beispielsweise weil Sie noch abrechnen wollen oder weil Sie einen Verdacht haben oder weil Sie noch kontrollieren wollen, berechtigterweise, ob da Missbrauch getrieben wird mit Ihrem Webdienst, dann müssen Sie diese Daten zumindest sperren. Und die Sperrung heißt eben, sie sind nicht mehr für den normalen Nutzer, für den normalen Mitarbeiter in Ihrem Betrieb zugänglich, sondern nur bestimmten autorisierten Personen und werden auch nicht mehr herausgegeben, außer an speziell Berechtigte.
Noch eine Frage.
Ja?
Was mache ich mit ganz normalen E-Mails, zum Beispiel mit Kundenanfragen?
Ja.
Wie handhabe ich das?
Machen wir gleich.
Machen wir gleich.
Zu E-Mails kommen wir gleich, ja? Wir sind hier leider noch in den Grundlagen, wollen mal sehen, dass wir schnell wegkommen. So, die Daten für die Nutzung verschiedener Teledienste müssen getrennt nutzbar sein. Wenn Sie also 2, 3, 4 Webseiten anbieten, dann dürfen Sie diese Daten nicht vermischen, sondern die müssen jederzeit getrennt sein. Zusammenführung von Daten ausschließlich für Abrechnungszwecke und Verbot der Zusammenführung von Nutzungsprofilen mit Pseudonym. Wenn Sie also Ihrem Nutzer ein Pseudonym zuteilen, dann dürfen Sie da die Daten nicht zusammenführen und dann doch ein einheitliches Nutzungsprofil herauszustellen. So, wenn es geht, muss dem Nutzer die Bezahlung und die Nutzung des Dienstes anonym oder unter Pseudonym gewährt werden. Und es gibt eben diese Auskunftspflicht des Diensteanbieters, dass Sie also jederzeit Mitteilung machen müssen, was hast du über mich gespeichert, dann müssen Sie entsprechende Auskunft erteilen. Ansonsten unterscheidet das Telemediengesetz über Bestandsdaten und Nutzungsdaten. Bestandsdaten sind so Sachen wie meine Adresse, mein Wohnort, womit wem der Vertrag geschlossen wurde, über die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses. Die dürfen Sie speichern bis zum Ende eines Vertragsverhältnisses. Nutzungsdaten, also wie hat der Nutzer konkret Ihre Webseite genutzt, die dürfen Sie nicht speichern. Die ist es nur zulässig, soweit notwendig, für Nutzung und Abrechnung. Das sind insbesondere die Identifikation des Nutzers, Angaben über Beginn und Ende sowie des Umfangs der jeweiligen Nutzung und Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. So, und dann gibt es noch Vorschriften für die Abrechnung über die Inanspruchnahme von Telemedien, darf Anbieter Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in Anspruch genommener Telemedien nicht erkennen lassen, es sei denn, der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis und die Nutzungsdaten dürfen grundsätzlich nur für 6 Monate gespeichert werden. Das ist jetzt völlig unabhängig von der Vorratsdatenspeicherung, die der Provider aufgrund dieser speziellen Gesetze zu tun hat. für Sie als Privater gilt Nutzungsdaten grundsätzlich nur für 6 Monate, dann müssen die gelöscht werden. Es sei denn, es ist ein Rechtsstreit anhängig, Sie brauchen die noch zur Rechtsverfolgung und außerdem ist der Nutzer darüber zu unterrichten, wenn Sie diese Daten länger speichern. Das heißt, wenn Sie mal eine Telefonrechnung kriegen, die älter ist als 6 Monate, können Sie das möglicherweise schon aushebeln, indem Sie sagen, weis mir das mal nach, weil die Daten möglicherweise kaum noch vorhanden sind, beziehungsweise man da mal nachstochern darf, wie das denn kommt, das erst jetzt. So, und jetzt gehen wir mal in die Vollen, nämlich zu, das war der Hintergrund, der rechtliche Hintergrund, den Sie kriegten. Und machen wir es mal ein bisschen praktisch. Ich habe gesagt, Sie dürfen Webseiten oder Nutzungsdaten nur aufbewahren, solange es für die Abrechnungszwecke erforderlich ist. So, da gab es dann ein spektakuläres Urteil Amtsgericht Darmstadt vom 30.06.2005, Speicherung von IT-Adressen bei Flatrate. Jemand was davon gehört? Die Telekom hatte damals Flatrate-Angebote eingeführt und hatte die IP-Adressen noch gespeichert. Und dagegen hat sich jemand gewandt. Und das Amtsgericht Darmstadt hat damals im 2005 der Telekom verboten, bei Flatrate-Angeboten IP-Adressen zu speichern, weil das einfach nicht notwendig war. Das Gericht hat gesagt, du, im Telemediengesetz steht einfach drin, dass ihr Nutzungsdaten nur erheben dürft zu gewissen Zwecken, Zwecke der Abrechnung, du brauchst nicht abzurechnen bei Flatrate und sofort war alles verboten. Das heißt, die Telekom wurde verpflichtet, diese Daten gar nicht mehr zu erheben. Da haben die natürlich geschrien und wissen Sie warum? Na, wenn es Störungen gab im Netz. Die konnten ja gar nicht mehr nachvollziehen, wer das war. Die hatten keine Daten mehr. Wenn sich die Störung erst 2-3 Stunden später zeigte oder nicht unmittelbar aufgezeichnet werden konnte, konnten die das nicht mehr nachvollziehen. Deshalb ist die Rechtsprechung jetzt mittlerweile sowas bei Flatrate angeboten, wenn es nur zum Zwecke der Abrechnung ist, 7 Tage. Und dann haben die Provider wieder geschrien und wissen Sie warum? Gucken Sie mal auf das Datum des Urteils, 2005. Und damals war schon absehbar, dass wir diese Vorratsdatenspeicherung bekommen. Und da haben die gesagt, warum sollen wir jetzt unsere Systeme aufwendig umstellen, dass die sofort alle Daten verwerfen, wenn wir das in einem Jahr oder in 2 Jahren sowieso wieder einführen müssen, hat die aber nicht interessiert. Mittlerweile ist es eben Fakt, privatrechtlich dürfen diese Nutzungsdaten nur 6 Monate gespeichert werden. Das korreliert mit dieser Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung von 6 Monaten, aber nicht darüber hinaus. Und deshalb ist es zurzeit Rechtslage, dass Sie auch bei Flatrate-Angeboten eben Ihre IP-Adresse bei Einwahl in den Provider eben gespeichert wird, 6 Monate. Aber was schön war das Amtsgericht Berlin-Mitte-Urteil vom 27.03.2007, Verbot der Speicherung von IP-Adressen bei Website-Besuchern. Da war Folgendes passiert. Wenn Sie eine bestimmte Webseite besuchten, dann hat der Anbieter dieser Webseite, weil er wissen wollte, wie wird denn seine Webseite besucht, welche Seite wird denn besonders oft aufgerufen, wo ist mein Angebot attraktiv, wohin gehen, die Nutzer hatte die IP-Adressen gespeichert. Und wenn ich jetzt sage, wer das Angebot ins Netz stellte, wer da verurteilt wurde, da werden Sie aufhorchen, das war das Bundesministerium der Justiz. Und das Bundesministerium der Justiz sagte halt, das machen wir nur aus Kundenservice, um die Website, um die Angebote unserer Website zu überprüfen, was die Leute denn interessiert. Nix da, hat das Amtsgericht Berlin-Mitte gesagt. Es gibt das Telemediengesetz, das gilt auch für dich. Und du hast keinen Grund, da die IP-Adressen zu speichern, weil wenn du das wissen willst, kannst du das auch anonym machen, anonym erfassen. Es kam dann im Nachgang raus, dass noch eine andere Behörde so verfahren ist. Jemand eine Ahnung, wer das war? Ja.
Das BKA, aber
ja, das Bundeskriminalamt hat das auch gespeichert. Die hatten noch ein weiteres Argument. Es ist schon interessant, wenn sich einer bestimmte Seiten anguckt, nämlich zum Beispiel über islamistischen Terror, weil der wahrscheinlich sich informieren möchte, was wir über ihn wissen. Und deshalb ging das Gerücht automatisch in den Verdacht, wenn sie sich zu sehr für diese Informationsangebote interessierten, dass sie da doch mal genauer unter die Lupe genommen wurden. Das kam dann auch raus, die mussten die Praxis mittlerweile auch einstellen. Und das Witzige ist, das Bundesministerium der Justiz hat dieses Abschalten nicht richtig auf die Reihe gebracht. Das heißt, gegen die wurde dann noch zwangsvollstreckt. Und die mussten... Und das Ganze haben die dann damit gerechtfertigt, ja, wir wollten nur wissen, ob ihr es wirklich ernst meint. Nein, die haben gesagt, wir brauchten technische, technische Umstellungsmöglichkeiten und außerdem wollte man das in der Berufung ja prüfen lassen und dann wäre es juristisch so gewesen, hätten die das vorher eingestellt, dann hätte das Berufungsgericht gesagt, wir brauchen nicht mehr zu entscheiden, weil ist ja nicht mehr notwendig. Und deshalb, aber da wurde dann ein Zwangsgeld verhängt, das war sehr witzig. Also das ist mittlerweile abgestellt.
Hallo, so. Wir haben uns gerade gefragt, warum das geht es? Ja, nein.
Was, wer spricht, rufen kann? Ja?
Na gut, einfach mal. Ja, ist halt weg.
Ach, das ist...
Nicht bewegen, einfach nur sprechen. Herr Süßlock wäre ja die Alternative, die man zum Beispiel unter Debian oder so benutzen kann. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das Signieren halt noch nicht drin. Das heißt, ich kann schon das neue Format benutzen und ich kann auch die IDs aus dem SNMP-Bereich verwenden. Bloß damit es revisionssicher wird und Signaturen, also es macht ja nur Sinn, wenn ich es revisionssicher haben will, dafür ist es ja gedacht, dann müsste ich jetzt NetBSD Current, deine Implementation, irgendwie nochmal schnell da.
Das nennt man einen rechtswidrigen Angriff auf fremde Patch Rechner. Okay. Ah ja. So, scheint aber wieder vorbei zu sein.
Und das Signieren kommt das auch über einen Cluster-3-Leser machen, also dass ich mir so eine Signaturkarte oder so daran klopfe für irgendwelche höheren Anwendungen, dann wo das Signieren nicht
stattfinden
soll.
Jetzt können wir es natürlich so machen wie auf dem Fußballplatz,
der Maschine selber,
sondern dass ich die Lautstärke etwas erhöhe.
Ich habe einen Cluster-3-Leser oder so, das einmal final mache.
Können Sie den Stecker ziehen?
Ja, also wenn Geld einfach so in Massen vom Himmel fällt oder noch die Anwendungsfälle. Ne? Also man hat ja eine Grundintention, weil man sagt, warum machen?
Also es kommt jemand vorbei und versucht das irgendwie zu fixen. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht so lange noch warten.
Ja, es scheint das Mikrofon zu sein. Also wir haben dann ein Problem beispielsweise beim Data Mining und Zweckbindung der Daten. Nicht? Denn wenn Sie Daten erhoben haben, die dann nutzen für andere Zwecke, dann muss das zumindest so geschehen, dass sie diese Daten vorher anonymisieren, also die IP-Adresse rausnehmen und dann, weil wenn die anonym sind und nicht mehr zurückgeführt werden kann, habe ich ja gesagt, habe ich kein Problem damit. Gibt es auch kein Problem im Datenschutz. Das heißt, mit anonymisierten Daten können Sie alles tun, was Sie möchten, auch jederzeit untersuchen. Es muss nur so sein, dass Sie nicht mehr den konkreten Nutzer identifizieren können. So, und jetzt sage ich Ihnen mal, wobei ich da große Schwierigkeiten habe bei diesen Sachen. Kennen Sie eine große Suchmaschine? Nein? Mit Google, mit Sitz in Kalifornien. Und diese ganzen Angebote, die dort entwickelt werden, Google Analytics, ist alles höchst fragwürdig unter diesem Gesichtspunkt der deutschen Rechtsprechung. Aber die sitzen in Kalifornien, das ist weit, weit weg, da ist es auch sonnig und da hat man so, sieht man diese Probleme nicht so groß ein. Mein Google hat ja noch Großes vor, haben Sie mal Google gefragt oder die Begründung mitbekommen, warum die ursprünglich ihre Cookies bis zum Jahre 2038 gültig ließen lassen? Sie kennen bei jeder, ja? Bitte? Mehr hat nicht ins Ablaufdatum gepasst. Ja, nee. Die. Sie kriegen ja mit jeder Google-Nutzung kriegen Sie einen Cookie auf Ihren Rechner gepackt. Und da steht eine individuelle Zahl drin. Und dies identifiziert Sie jedes Mal, wenn Sie Google aufrufen. Und die Idee, die mal geäußert haben, ist eine neue Geschäftsidee, dass die sagten, ja, die Generation wird ja älter, es gibt irgendwann eine Generation Google, die mit uns aufgewachsen ist und dann ist es doch schön, wenn wir den Angehörigen anbieten können, zu sagen, guck mal, dein Opa hat damals das und das gesucht und sich für das und das interessiert. Und ja, nein, lachen Sie nicht. Ich meine, Bill Gates hat die Idee gehabt des protokollierten Lebens, der möchte Ihnen so in die Brille eine Kamera stecken und dann alles wird Ihr gesamtes Leben aufgezeichnet auf bestimmten Servern. Das sind die Geschäftsideen, die da kommen. Ob die tragen, weiß ich nicht. Jedenfalls wird darüber wirklich diskutiert, ihr Leben in die Unendlichkeit zu verlängern, indem man es einfach virtualisiert. So, kann man drüber denken, was man möchte. Aber das ist halt alles datenschutzrechtlich sehr, sehr problematisch. So, und mittlerweile hat Google ja gesagt, wir begrenzen die Cookies auf eine Lebensdauer von 2 Jahren, weil so mit diesen 30 Jahren, das war denn doch nicht ganz geheuer. Aber wissen Sie, was da der Haken ist? Die 2 Jahre verlängern sich jedes Mal, sobald Sie die Google aufrufen. Ja, und da wir wirklich um diese nicht mehr drumherum kommen, ich meine, es gibt zwar Versuche, Exalit aus Paris, vom Projekt der Europäischen Union, aber irgendwie kommt man doch nicht an diesen Leuten, an dieser Suchmaschine vorbei. Und daher ist das jetzt fraglich, ob diese 2-Jahresfrist wirklich so viel bringt. Nein, aber Zweckbindung der Daten, Data Mining, Zweckbindung, oder nehmen Sie zum Beispiel Amazon. Da werden Sie ja auch gespeichert, jedes Mal, wenn Sie dort sich einloggen. Und da kriegen Sie ja immer Vorschläge, was Sie interessieren könnte. Und Sie müssen das mal machen. Ich habe das mal nachvollzogen. Ich habe mal einmal nach einem Buch geschaut, eines New Yorker Schriftstellers, der auch erotische Romane geschrieben hat. Und beim nächsten Mal wurde mir gesagt, Christian, das könnte dich auch interessieren. Da war ich nur froh, dass keiner mehr über die Schulter guckte. Weil das war nun wirklich nicht so, was ich zumindest meiner Auszubildenden hätte zeigen wollen. So, nein, aber das ist Data Mining. Deshalb haben sie häufig so Gewinnspiele und sowas im Internet. Ich meine, nichts ist umsonst. Und der Preis, den Sie dafür zahlen, auch für Payback-Karten und so etwas, der ist ganz einfach der, Sie willigen ein, dass Ihre Daten, Ihr Einkaufsverhalten personenbezogen ausgewertet werden kann. Und Sie werden da, kriegen dann eine Persönlichkeit angelegt und damit werden Sie durchsichtig für die Marketing-Leute. Und dann kriegen Sie eben Angebote oder noch schlimmer, Sie kriegen bestimmte Angebote nicht. Wenn Sie beispielsweise immer nur geringwertig kaufen oder immer nur nicht die Markenprodukte meiden, sondern sagen, kriege ich doch alles discountermäßig, billiger, ist genauso gut, weil ich weiß, da stecken die großen Marken dahinter, dann werden Sie bestimmte Angebote, beispielsweise an hochwertigen Luxuswaren, gar nicht bekommen. Weil sie sind erkannt worden als einer, der auf den Preis achtet, ein Low-Budget-Kunde. Und gewisse Dinge, gewisse Angebote werden ihnen gar nicht zukommen. So, ich hatte es neulich anders. Da bin ich in eine Adressbank reingeraten. Anscheinend, da wurde mir eine Kreditkarte angeboten, die im Jahr 600 Euro Gebühren kosten sollte. Ich meine, das ist schon was, alleine, dass ich die Karte habe, aber da kriegten sie dann so Services, wie zum Beispiel wurde mir versprochen, du kannst heute Abend anrufen, du willst ein Konzert von Phil Collins in London besuchen, da haben wir noch Karten für dich. Das heißt, die kaufen da regelmäßig auf Vorrat ein und wenn sie Besitzer dieser Kreditkarte sind, dann können sie diese Dinge, wo der Normalsterbliche gar nicht mehr rankommt, können sie da noch eben sich reservieren lassen. Oder sie rufen dann in einem Edelrestaurant an und mit dieser bestimmten Kreditkarte kriegen sie immer noch einen Platz. Da ist dann eben nichts mehr reserviert. Und das ist jetzt ganz, ganz plastisch so, aber dadurch werden ihnen gewisse Lebenschancen geboten oder gewisse Lebenschancen verbaut, indem man sie einfach einordnet, dann schätzen wir als diesen Kunden ein, als diesen Kunden oder als diesen Kunden. Und das ist dieses riesige Problem, wenn man sagt, ja, für 10% Rabatt verkaufe ich meine Persönlichkeit. Dass sie eben dort eingeordnet werden und möglicherweise auch falsch eingeordnet werden. Und dass da ganz komische Kriterien sind, das muss ich Ihnen vielleicht auch noch sagen. Denn als ich neulich meinen Bankberater fragte, ich hatte mir ein Haus gekauft und dem habe ich dann erzählt, dass wir jetzt ein drittes Kind bekommen haben. Da meinte er, da hast du es aber richtig gemacht, erst das Haus zu kaufen, weil wir haben Probleme, dir Kredite anzubieten, wenn du 3 Kinder hast. Ja, weil die haben erhöhtes Kreditrisiko und da kriegen sie halt höhere Zinsen, hat ein höheres Ausfallrisiko. Und er meinte, da kann ich gar nichts gegen tun, das ist so festgelegt. So, und weil wir haben ja auch Vertragsfreiheit, ist also auch gar nichts zu beanstanden. Nur so wird eben ihr Leben eingeteilt. Und da kämpfen die Datenschützer gegen, dass sie eben so klassifiziert werden. Gut, aber wir wollten noch zur E-Mail kommen. als Fernmeldegeheimnis, zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Dienstanbieter verpflichtet. Und das ist interessant, weil in dem Moment, wo Sie Ihren Mitarbeitern geschäftliche E-Mails gestatten, ist das noch kein Problem. Sobald Sie aber private E-Mails gestatten, Ihren Mitarbeitern oder auch die Universität gestattet, private E-Mails zu versenden, ist ja praktisch nicht zu kontrollieren. In dem Moment werden Sie der Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen und Sie sind dem Telekommunikationsgesetz unterworfen. Das heißt, Sie müssen erstmal sicherstellen, dass die E-Mails nicht gelesen werden von keinem, die auch nicht ausgewertet werden können, dass das ganze System, Ihr E-Mail-System, dem Telekommunikationsgesetz genügt. Dass insbesondere sich Unbefugte nicht über den Inhalt von E-Mails, aber auch über den Kontakt, mit wem habe ich Kontakt, haben wir im letzten Vortrag gehört. Alleine schon, dass Sie wissen, mit wem kontaktiert der, können Sie ja schon gewisse Schlüsse ziehen. Sei es, dass haben einen Mitarbeiter, der schickt E-Mails zu einer bestimmten Arztpraxis, beispielsweise zu einer Krebspraxis. Da müssen Sie doch schon mal als Arbeitgeber vielleicht hellhörig werden oder können hellhörig werden, ob da möglicherweise eine längere Krankheit droht. Und das will das Telekommunikationsgesetz verhindern. Alleine schon, weil man weiß, mit wem Sie kommunizieren, kann man gewisse Rückschlüsse ziehen. Ja, sei es mit bestimmten Ärzten oder sei es mit der Konkurrenz oder so, dass sie planen abzuwandern. So. Aber was ist dann entscheidend? Das haben wir gerade gesagt. Auch E-Mails sind durch das Fernmeldegeheimnis geschützt. Das heißt, Sie dürfen die nicht kontrollieren, solange sie privat sind. Was geschäftlich ist, das ist ja wie im normalen Leben. Ich meine, auf die Briefe meiner Sekretärin, die sie geschäftsmäßig schreibt, habe ich natürlich Zugriff. Ja, da kann ich an einen Aktenordner gehen, kann sagen, was haben Sie denn hier gemacht? Weil das ist ja die geschäftliche Kommunikation, das ist nicht personenbezogen. Aber sobald ich einen privaten Brief von ihr finde, auf dem Schreibtisch, dann darf ich den nicht aufmachen. So, und das ist das, was ich Ihnen sagen möchte, wenn Sie E-Mail betreuen, lassen Sie es niemals zu, dass private und geschäftliche E-Mails miteinander vermischt werden. Weil das führt dann dazu, dass der gesamte Aktenordner, der gesamte E-Mail-Ordner, wo diese privaten E-Mails sind, gesperrt wird für Sie als Zugriff für den Arbeitgeber. Warum? Der kann ja sehen, mit wem er kommuniziert hat, der Arbeitnehmer, und daraus schon bestimmte Schlüsse ziehen. Das heißt, Sie kommen nicht mehr an Ihre Daten ran. Und das ist ja auch logisch. Ich meine, Sie würden es auch Ihren Mitarbeitern nicht gestatten, die privaten Briefe in Ihren geschäftlichen Leitsordnern abzuheften. Da ist es vollkommen klar. Aber genau das Gleiche gilt bei der E-Mail. Muss man immer strikt trennen. So, Verbot der Kenntnisnahme durch Arbeitgeber. Private E-Mails dürfen nicht zur Kenntnis genommen werden. Und für Strafverfolgungsbehörden gilt Folgendes. Das Fernmeldegeheimnis endet in dem Moment, wo die E-Mail auf ihrer Festplatte gespeichert ist. Dann darf Zugriff genommen werden. Solange sie durchs Netz wandert, ist die Integrität des Netzes geschützt durch das Telekommunikationsgeheimnis. Das heißt, es darf man nicht abfiltern. Aber in dem Moment, wo es gespeichert ist, darf die Polizei kommen und im Wege einer Hausdurchsuchung beispielsweise auch diese E-Mails kontrollieren. Auf ihrer Festplatte. Und bei GMX bräuchte sie dann einen Durchsuchungsbeschluss gegen GMX. Das ist bei strafrechtlichen Hausdurchsuchungen immer so, dass das Ding, wo man die Polizisten zur Verzweiflung bringt, indem man sagt, die Festplatte kannst du so untersuchen, aber nicht die Festplatte im Internet, wo das Backup drauf liegt. Weil da bräuchten die einen Titel gegen diesen Provider, den würden sie vielleicht auch bekommen, aber sie haben halt keine Kenntnis davon gehabt. Und solange da nicht der richterliche Beschluss da ist, darf man darauf wohl nicht zugreifen, ja. Das ist diese Sache. So, wir haben dann noch das Urheberrecht. Eieiei. Urheberrecht, Urheber darf über Veröffentlichung, Verbreitung vervielfältigen. Wissen Sie, man klaut keine Texte, Musik, Ton, Bildwerke, Fotos, Filme im Internet. Man nimmt auch nicht an Tauschbörsen teil. Ja, hoffe ich. Ja? Bitte? Ja, das ist ja erlaubt. Solange Sie die GPL anerkennen. Ja, das Runterladen ist noch erlaubt, auch wenn Sie die GPL Mist finden. Ja, auch der Gebrauch brauchen Sie, glaube ich, nicht. Erst wenn Sie es weitergeben, ne? Oder? Wie? GPL-Experten hier? Nee? Gut. So, und jetzt nochmal was für den Veranstalter, da wird er etwas blass werden. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Das heißt, wenn Sie Fotos von Ihrer Party, Ihrer Klasse, Ihrem Jahrgang ins Netz stellen, brauchen Sie von jedem, der da abgebildet ist, die Erlaubnis. Die kann zwar mündlich erteilt werden, aber im Zweifel schriftlich. Ja, Ja, diese ganzen Seiten, so kennen Sie dampfer.net, sag mal, dieses Jahr gekrönt als Website des Jahres aus Dresden, so eine Online-Community, wo immer die schönsten Veranstaltungen des Wochenendes mit den super Fotos, wie hip die Fete war, wird da eingestellt. Und da gibt es mittlerweile Urteile, dass das verboten werden kann, wenn sie da nicht gezeigt werden, weil beispielsweise ihr Arbeitgeber das falsch verstanden könnte, wenn sie da volltrunken über dem Tisch liegen. Ja, deshalb sage ich ja, der Veranstalter wird blass werden, weil grundsätzlich haben Sie auch hier den Persönlichkeitsschutz und er müsste eigentlich die Veröffentlichung von Fotos hier gestatten. Landgericht Bochum hat das mal ausgeurteilt, Vorlesungsfotos, hat dann aber gesagt, solange Sie offensichtlich sehen, dass fotografiert wird und damit rechnen, dass die auch ins Internet gestellt werden, können Sie sich darauf berufen, dass Sie einwilligen müssen. Also, wenn jemand hier nicht fotografiert werden wollte, der müsste sich jetzt melden beim Veranstalter. Und außerdem wollte ich Ihnen noch eins, damit Sie die Brisanz sehen. Landgericht Berlin, Urteil vom 6. März 2007. Kein Schmerzensgeldanspruch wegen der Veröffentlichung von Fotos eines teilnehmenden Models. Ein Model hatte in Berlin Unterwäsche präsentiert, wurde dabei fotografiert und wurde dann ins Netz gestellt. Und es stellte sich heraus, die war nicht nur Model, sondern die war auch Erzieherin in einem Berliner Kindergarten. Und wurde dann von ihrem Arbeitgeber darauf angesprochen, dass das so nicht ging. Die hat geklagt, du hättest mein Foto nicht veröffentlichen dürfen. Nein, sagt das Landgericht Berlin, wieso? Du hast doch an einer Modenschau teilgenommen. Und auch wenn das Unterwäsche war, hast du mit der Teilnahme eingewilligt. Hast du eingewilligt, dass dein Foto veröffentlicht wird? So, und dann noch ein anderes Urteil, das war auch sehr schön, Landgericht München, 28. November 2007. Da wurde jemand bei einem Badeurlaub in Indien abgebildet, so Ayurveda-Medizin. Hat sichtlich wohl gefühlt. Das Problem war nur, seinem Arbeitgeber hatte er gesagt, ich bin krank. Und der Arbeitgeber hat dieses dann zum Anlass genommen, nochmal genauer nachzufragen. Und daraufhin hat der Mann gesagt, wenn ich schon meinen Job verliere, dann will ich wenigstens Schmerzensgeld haben, weil mein Foto veröffentlicht wurde. Nein, sagt das Landgericht München, eins, du kriegst kein Schmerzensgeld, weil du hast gewusst, du nimmst da an einer Reportage teil über indische Medizin und dann musst du auch damit rechnen, dass die Fotos da veröffentlicht werden. Und wenn du deinem Arbeitgeber halt was anderes erzählt hast, hast du Pech gehabt. Sie sehen nur die Brisanz, die dahinter steckt. Und es kann ja wirklich durchaus sein, dass diese Fotos, die da auf öffentlichen Seiten, also auf Seiten veröffentlicht werden, wie toll die Fete am Wochenende war, wirklich problematisch sein können. Ja, dass auch der Arbeitgeber da reinguckt. So, und als nächstes möchte ich Ihnen, die Sie noch an der Universität sind, auch eine gewisse Vorsicht anraten. Das Netz vergisst nichts. Ja, nicht nur Google, sondern das Netz vergisst nichts. Und wenn Sie heute sich E-Mails schreiben, wie schwer doch die Mathe-Klausur war oder in den theoretischen Maschinenbau 1, das wie schwer und dass Sie das nie verstehen werden. Es ist mittlerweile Standard, dass bevor Sie eingestellt werden, auch im Internet nachgeguckt wird, ist der schon mal aufgefallen. Ja, und da gibt es ja Suchmaschinen wie Yasni und sowas. Und wenn dann haufenweise drinsteht, dass Sie Schwierigkeiten hatten bei dieser und jener Uni-Klausur oder das Fach ganz doof finden, dann ist das möglicherweise bei einer späteren Einstellung problematisch. Und das, was wir gesagt hatten beim letzten Vortrag, meine Daten gehören mir und Sie müssen aktiven Datenschutz betreiben, das gilt auch im Bereich Ihrer privaten Lebensäußerung, nicht nur gegenüber dem Staat. Und deshalb seien Sie vorsichtig. Denken Sie daran, das Netz vergisst nichts und es kann jeder lesen. Und naja, jetzt wird es ein bisschen nachdenklich, aber trotzdem. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit des Vortrags. Ich hoffe, Sie haben was gelernt und wünsche Ihnen noch einen schönen Linux-Tag.